You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Es gibt bei Radio Korax ein paar Leute, die persönliche Erinnerungen haben an Auseinandersetzungen in der Vorwendezeit sozusagen mit Neonazis in Halle-Neustadt. Und einer, der da Erinnerungen hat, ist Marc von Radio Korax. Ich habe mich mit ihm unterhalten und habe ihn erstmal gefragt, was er eigentlich für Erinnerungen an seine Jugend, an seine Kindheit in Halle-Neustadt tatsächlich hat.
Für mich war Halle-Neustadt damals was ganz Normales, logischerweise. Ich bin da aufgewachsen, habe zwischendurch mal 3 Jahre in einer anderen Stadt, in einer Altbau gewohnt und war dann wieder zurück in Halle-Neustadt und konnte die Vorzüge dieses warme Wasser aus der Wand und alles ist schön einfach so ungefähr schon genießen. Bin, als ich wieder zurück nach Neustadt gekommen bin, in Südpark gezogen. So, und da war ja die Hälfte eigentlich noch Baustelle. Das heißt, ja, ich bin eigentlich auf eine Baustelle gezogen. Ringsrum wurden noch Blöcke gebaut. Es gab keine Kaufhalle, weil die Schule, die als erstes fertig war dort, da wurden einzelne Klassenzimmer als Kaufhalle genutzt, die anderen Zimmer als Arzt und sowas, weiß ich nicht was. Das war eben nicht so gesettelt wie andere Stadtteile, die dazwischen schon mit viel Grün und irgendwas so ihre Geschichte hatten. Ne? Es waren ja viele Leute, die da im Treff in der Gegend, am Neustädter, sowas. Das waren die Ecken, wo ich vorher als Kind sozusagen groß geworden bin. Da war das ja wie normale Stadt eben, ja, so ist, wenn man drin aufwächst, ist das ja auch eigentlich nichts Komisches.
Dann kennt man ja das von vielen Erzählungen, dass Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre da Neonazis auch sozusagen offensiver aufgetreten sind insgesamt im Osten. Wie hast du das wahrgenommen? Wann sind die da aufgetreten oder wie hast du das mitbekommen?
Neonazis gab es wie überall in der DDR eigentlich immer wahrscheinlich und seit in 80er Jahren war das eben auch jugendkulturell mit dieser Skinhead-Bewegung, was es so alles so gab, verkuppelt. Es gab, ähnlich wie man das teilweise heute beobachten kann, im Fußballanhang beim HFC halt komische Leute, aber eben nicht nur. Ja, also ich war früher auch beim Fußball gewesen im Osten und kann mich zum Beispiel erinnern, dass als ein Beispiel, als der BFC, der damals immer sozusagen ein bisschen der verhasste Club war, das war so wie der Bayern München des Ostens, die immer Erster waren und natürlich dann auch mit Stasi-Anbindung und so weiter und so fort, als die hier in Halle gespielt haben und wir waren im Stadion, dort auf der, da habe ich das erste Mal sozusagen eine größere Gruppe, was heißt eine größere Gruppe, eine große Gruppe Skinheads gesehen, das waren nämlich 300 Leute, die da irgendwie eingelaufen sind mit schwarz-weiß-roter Fahne, wo German Boys drauf stand. Und ich erinnere mich noch ziemlich deutlich daran, dass aus Seiten des Fananhangs vom HFC dann Nazis rausgerufen wurde. Die Einzigen, die da abgeführt wurden von der Polizei, waren die Nazis rausgerufen haben. Also so waren die Erfahrungen sehr interessant. Aber das waren so große Gruppen, die gab es ja nicht. Es gab ja vereinzelte Skinhead-Gruppen und es gab ja auch Theater im Osten, wo auch Punks überfallen wurden und zusammengeschlagen wurden. Aber das hatte nicht die Dimension wie Berlin mit 300 Leuten hier einzurücken. Das war schwer beeindruckend für mich damals gewesen so. Damals konnte man auch noch als Punk durchaus im Fußballstadion in Halle sein. Das hat sich irgendwann auch geändert. Hatte ich das Gefühl, man wird so geduldet und irgendwann wird es eher feindlich, ne?
Wenn man dann nochmal genau auf Halle Neustadt guckt, würdest du sagen, dass es da ein besonderes Problem mit Neonazis gab? Oder gab es da irgendwie eine fest verankerte Struktur, die sich da auch sozusagen heimisch gefühlt hat?
Zu Ostzeiten wahrscheinlich gab es das genauso. Es gab ja immer diese typischen Diskotheken, wo so Subkulturelle hingegangen sind. Und da gab es irgendwann auch genau die Typen, die mit Glatze dahin gekommen sind. Aber ich bin mir immer nicht sicher, ob das vergleichbar ist mit den Strukturen, wie wir sie heute kennen. So, wo tatsächlich um Politarbeit geht, sondern ich weiß nicht, ob das verklärt ist, ob das doch eher so schon eher Spinner waren, die natürlich mit Nazi-Gedanken gut auch Nazi-Handlungen begangen haben, nämlich einfach anders ansehende zusammenschlagen, irgendwas. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das weit darüber hinausging. Kann ich nicht genau beantworten. Das gab es auf jeden Fall. Das wurde dann natürlich, wie überall im Osten, mit Ende der DDR und Anfang BRD, mit diesen Zeiten, wo eigentlich nicht so richtig klar war, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen, was gilt, was ist richtig, was ist falsch, so ungefähr in Anführungszeichen. Gab ja eine große Verunsicherung für Teile der Bevölkerung, für andere war es ein großes Moment von Freiheit, weil einfach auch die staatlichen Organe nicht so richtig wussten, wie sie mit den Situationen umgehen konnten. Es gab ja so 1-2 Jahre, die recht anarchisch funktioniert haben. Und in dieser Zeit, beflügelt durch diesen Wir-sind-ein-Volk-Deutschland-Scheiß, der dann so kam, wo ja auch tatsächlich Aufbauarbeit aus dem Westen Richtung Osten dann passiert ist in die Nazi-Strukturen, da wurde das, glaube ich, meines Erachtens nochmal ganz anders. Ne? Da gab es als erstes die Sachen, an die ich mich erinnern kann, waren die Repse, die in Leipzig sozusagen Republikaner, die dort angefangen haben, Infomaterial bei den Montagsdemos zu verteilen. Und irgendwann gab es dann eben auch die doch in Ostverhältnissen recht teuren oder selten zu habenden Utensilien wie Bomberjacke und Springerstiefel und dieser ganze Scheiß. Dieser Kack mit weißen Schnürsenkeln kam dann so hoch und Aufnäherkram, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, das kam ja erst alles mit der Wende, nach der Wende so richtig. Und da wurde das dann in Neustadt auch interessanter. Ich meine, gewalttätig war es immer und wenn man Punk war, war man eigentlich auch immer irgendwie auf der Lauer und musste irgendwie auf dem Sprung sein, weil irgendjemand wer dachte, das sieht gerade nicht so toll aus, passt nicht in mein Schema, wie Leute auszusehen haben, dass da irgendwie Prügel oder Wegrennen eine Folge war, das war jetzt nicht selten. Aber da wurde es nochmal anders und dann habe ich aber jetzt tatsächlich Lücken, das zeitlich einzuordnen. Es gab dann am Rand vom Südpark die Kammstraße, das war so ein von Nazis besetztes Haus, wo dann auch so ein Zentrum war, wo die dann tatsächlich auch im kleinen so Nazi-Dorf oder Nazi-Haus gespielt haben mit gemeinsamen Becken und so ein Scheiß. Nicht ununterstützt, muss man auch aus heutiger Sicht sagen, vom Jugendamt Halle, die damals das Konzept der akzeptierenden Sozialarbeit probiert haben, was ja also genauso in Berlin und überall so funktioniert hat, dass die Nazis sich kaputt gelacht haben, weil sie eigentlich nur eine strukturelle Unterstützung bekommen haben von staatlichen Organen. Es gab das Roxy, den es ja jetzt immer noch da gibt als Jugendclub. Das war eine lange Zeit auch ein fester Anlaufpunkt für die Nazi-Strukturen in Halle, Halle-Neustadt. Ich glaube immer, dass es so irgendwie mit Ende der DDR gar nicht mehr so richtig zu trennen ist. Halle-Neustadt, Halle. Klar war Neustadt-Braun brauner verschrien als die Altstadt. Aber ich glaube, dass die Leute, egal in welchem Viertel sie gewohnt haben, sich dann doch immer in ihrer Freizeit da aufgehalten haben, wo es für sie ungefährlicher war. Und das war dann eben für die Nazi-Strukturen eher in der Neustadt und in der Altstadt, jedenfalls in einigen Vierteln, war es dann sympathischer, als Punk rumzulaufen. Es war ja nicht überall gleich. Ja, es gab ja auch hier in der Altstadt Viertel, die eher grenzlastig bis gefährlich waren. So.
In die Richtung würde dann auch nochmal meine letzte Frage zielen, nämlich was so die Gegenwehr betrifft. Ich glaube, das ist ja heute ein Problem von Antifa-Politik so ein bisschen in Halle, dass man relativ gut organisiert ist halt irgendwie als Stadt, Innenstadt in dem Umkreis und dass, wenn man halt irgendwie in Neustadt oder an der Silberhöhe agiert, dann meistens, wenn dann eher von außen da halt agiert. Wie waren das damals?
Ja, wahrscheinlich wird das in diesen Problem Matischeren Vierteln, Problemviertel ist vielleicht ein bisschen eine schlechte Zuschreibung, in den Vierteln, wo es tatsächlich eine größere Nazi-Problematik gab, wird man das wahrscheinlich auch als Besuch von außen gewertet haben, was da passiert ist. Man muss sich aber so mal ganz kurz das so zurückdenken, das war ja jetzt nicht so, wie das immer dargestellt wurde, da auch damals gab es immer die Darstellung der rivalisierenden Jugendbanden, so ein Quatsch eben so. Wir waren eigentlich ganz schön friedlich unterwegs gewesen und haben irgendwann eigentlich lernen müssen, uns zu wehren, weil wir von den Typen, die qua Ideologie irgendwie Gewalt irgendwie dazu bekommen haben, die haben einfach um sich geschlagen oder die haben schon geschlagen und haben da dazu die passende Ideologie gefunden und dann waren sie Nazis. Ich weiß gar nicht, was da zuerst da war teilweise. War unsicher. Wir mussten uns irgendwann wehren, weil wir einfach, es gab eine Zeit, wo man tatsächlich auch auf der Ludwig-Wucherer Straße von Toreinfahrt zu Toreinfahrt nach Hause gehuscht ist, weil einfach ständig Autos mit irgendwelchen Typen rumgefahren sind, die dachten, die steigen jetzt aus und hauen die auf den Kopf. Und das war irgendwie so eine Grundlage dafür, dass man sich irgendwann auch zusammengeschlossen hat und versucht hat, diese Sachen zurückzudrängen, weil ich sag mal, ein Gespräch war da wenig. Ne? Und wenn man sich an die Zeit erinnert, sind ja auch einige Leute von Nazis umgebracht worden. Also das, Silvio Müller, Meyer Berlin, du hast jetzt gerade war für Lampe aus Magdeburg die Trauerdemo. So. Und das ist ja so, die Geschichten gab es ja. Und die Szene kannte sich zu Ende der DDR, Anfang Bundesrepublik schon mehr, weil man viel mehr rumgereist ist und so irgendwie verzahnt war. Und irgendjemand kannte immer dann jemanden tatsächlich, der auch leider umgekommen ist durch so einen Nazi-Terror. Und das war dann der Punkt, wo man auch irgendwie gesagt hat, man muss sich organisieren und sich dagegen wehren. So, und dann gab es große Demonstrationen, die auch teilweise bundesweit beworben waren und auch wo viele Leute hergekommen sind. Und ansonsten weiß ich, dass es tatsächlich irgendwann in den Kreisen darum ging, gezielt dahin zu gehen, wo die Nazis sind, um die dann einen drüber zu ziehen, damit einfach die wissen, dass wenn sie irgendwie Mist bauen, dass sie überall auffindbar sind und dafür die Konsequenzen bekommen, weil es gab ja diesen rechtsfreien Raum und der motiviert ja, wenn du sozusagen um dich schlagen kannst und anzünden, morden irgendwas und kriegst keine Konsequenz, sichert das ja im Prinzip deine Verhaltensstrukturen. Und da es keine staatlichen Organe gab, die das sanktioniert haben, dieses idiotische oder dieses mörderische Verhalten, mussten das die Strukturen damals selber leisten. Das ist im Prinzip die Wurzel dessen, was dann bis heute als Antifa eigentlich so hier in Halle gehandelt wird.
Ein Stück der Antifa-Geschichte. ist hier zu hören gewesen. Ich habe mich mit Marc unterhalten, mit seinen persönlichen Erinnerungen an ja, sozusagen die Vorwendezeit und wie es da mit Neonazis auch in Halle-Neustadt abgegangen ist. Wenn wir über Neonazismus in der Vorwendezeit sprechen, dann heißt es natürlich, wir sprechen darüber, dass es in der DDR, in dem Staat mit dem antifaschistischen Selbstverständnis, natürlich Rechtsextremismus gegeben hat. Dazu hören wir hier zur Einordnung vielleicht auch nochmal, also allgemeiner, nicht auf Halle-Neustadt beschränkt, den Stadthistoriker, den Berliner Stadthistoriker Dirk Molt mit ja, sozusagen einer Einschätzung des Neonazismus in der DDR.
Ich gehe davon aus, dass es diesen Bodensatz, den es heute auch gibt, der jetzt zutage tritt, unter anderem mit Pegida und so weiter, dass es den auch schon in der DDR gegeben hat, nur dass es eben viel verschwiegener war. Aber man hat oft auf der Arbeit zum Beispiel gehört, wenn jemand sagt, oh, den würde ich glatt erschießen oder vergasen und so. Das waren damals übliche Ausdrücke, auch in der Polizei. Das traf man immer wieder an. Man hat es dann so hingenommen oder hat nicht drüber nachgedacht. Oder wenn ich den sehe, dann klappt mir das Messer in der Tasche auf. Das waren Redewendungen, die angewendet wurden und daran konnte man sehen, dass mit der Toleranz nicht sehr weit war. Das brach dann zum Teil auf in den Mitte 80er Jahren, als dann eben so verschiedene Skinhead-Gruppen, das ist ja keine homogene Szene gewesen, ihre Frustration, dass es eben nicht so weiterging in der Gesellschaft, dass man sich nicht entwickeln konnte, dass man eben auch abgedrängt wurde, ja, dass man ducken musste, dass sie diese Frustration auf der Straße auszuleben versuchten. Und das war natürlich für viele cool, war, wenn man als Gruppe auftrat und die Leute hatten Angst vor einem und so. Das war zum Teil mit faschistischem Vokabular, also welche, die nicht drüber nachdachten, aber es gab auch welche, die waren schon wirklich dabei und waren überzeugt davon, dass das eben der richtige Weg sei, also dieser faschistischen Gedanken. Und dazu kam das auch noch, beim Fußball trat das immer wieder auf, auch schon in den 70er Jahren und eigentlich hat die Polizei nichts gemacht dagegen. Die Staatssicherheit sah sich außerstande, weil eine ganze Menge aus ihrer eigenen Szene, also einerseits hatten die das ja, den Vernichtungsgedanken ja auch selbst verinnerlicht. Und das ist eine hochkomplexe Sache. Auch Kinder von denen traten dann als Rechtsradikale auf und die haben das nicht erkannt. Die haben einfach gedacht, naja, die gehen arbeiten, sehen ordentlich aus. Okay, wenn sie sich prügeln, haben wir ja früher auch gemacht und so. Und das konnten die nicht wahrhaben, dass sie damit eigentlich Systemfeinde und auch Menschenfeinde sich anerzogen haben.
Soweit Dirk Molt zum Neonazismus in der DDR. Wir wollen hier noch einen genaueren Blick auf Halle-Neustadt werfen und haben dazu jetzt jemanden zu Gast, der öfter mal bei Radio Korax zu hören ist, nämlich Thorsten Hanel vom Miteinander e.V.
Ich bin in der Altstadt aufgewachsen, habe dann dummerweise eine Zeit lang auf der Silberhöhe leben müssen. Also ich weiß, was Wohnen im Neubaublock heißt. Aber aus Sicht eines Altstadtkindes sozusagen war Neustadt irgendwie so ein unbestimmbares Etwas, also wo irgendwie alles dunkel ist, wo es keine Kneipen gibt und sowas, die gab es dann natürlich irgendwann, aber das war ein Teil der Stadt, der aus meiner Sicht wenig Relevanz hatte. Und kurioserweise gab es das andersrum auch. Also ich kenne viele Leute, die dann in Neustadt aufgewachsen sind, für die war Neustadt so ihr Gebiet und die sind dann eben mal in die Altstadt gefahren, wenn sie ins Kino wollten oder was weiß ich. Das Kino gab es dann, glaube ich, erst relativ spät. Also ich glaube, es war tatsächlich so, obwohl Halle-Neustadt ohne Halle, glaube ich, nie hätte existieren können, das war so ein komischer Konstrukt, gab es trotzdem so eine eigenen Identitäten und deshalb hatte ich wenig mit Neustadt zu tun. Es haben irgendwie Verwandte von mir hier gewohnt. Dann ist man eben hierher gefahren. Und ich habe dann tatsächlich, ich glaube so in der Vorwendezeit, ein Jahr ziemlich intensiv hier zugebracht, weil eine Freundin von mir hier gelebt hat und ich dann mit dort häufig war. Aber mich hier irgendwie wohl oder zu Hause zu fühlen oder sowas, das gab es nicht. Das war dann eben auch für mich zumindest der Drang, sehr, sehr schnell zurück in die Altstadt zu ziehen oder ins Paulusviertel. Altstadt ist ja dann auch nicht so ganz korrekt. Also ich habe mit Neustadt wenig verbunden. Und dann natürlich in dieser eher Nachwendezeit gab es dann natürlich den Fokus, scheiße, hier gibt es einen Haufen Nazis, hier gibt es Strukturen, die machen Stress. Marc hat es ja schon erwähnt, die Kammstraße, ich kann das dann so ein bisschen zeitlich einordnen. Und insofern war das dann tatsächlich relativ schnell der Blick von außen. Hier entwickelt sich was, da ist es wichtig, irgendwie drauf zu reagieren.
Wenn wir da nochmal auf die Grundlage gucken, Marc hatte ja erwähnt, dass er sich gar nicht so sicher ist, ob das wirklich organisierte Nazis waren in der Zeit damals in Halle-Neustadt oder ob das halt ja sozusagen einfach irgendwelche Idioten waren, die relativ tump und dumpf halt irgendwie sozusagen ihrem Ressentiment Taten haben folgen lassen. Wie würdest du das einschätzen? War der Neonazismus hier organisiert oder war es eher so eine Dynamik?
Naja, beides, wie das meistens so ist, mal abgesehen davon, dass Nazis auch heute noch dumpf und dumm sind, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass es Marc gesagt hat, dass es gerade in der Vorwendezeit hatten wir in Halle so auch so ein bisschen das Glück, wie auch oft danach, dass die hier irgendwie nicht ganz so organisiert waren, nicht ganz so radikal. Es ist tatsächlich so, dass die Typen, die so Nazis sein wollten, würde ich jetzt mal eher sagen, in der Zeit so ab 87, das waren eigentlich Leute, die man aus der Punkszene kannte, die ehemalige Punks waren, die dort irgendwie, naja, manchmal nicht so richtig den Anschluss gekriegt haben und dann dachten so, jetzt sind wir irgendwie radikaler. Es waren dann auch nicht die Schlauesten, muss man auch dazu sagen. Und die haben dann irgendwann angefangen, es gab hier ganz bewusst zum Beispiel, ein Freund von mir ist damals ziemlich massiv zusammengeschlagen worden nach einem Disco-Besuch. Dann gab es so Drohungen, ja, den schnappen wir uns auch noch und so. Also das heißt, es gab ganz klar so dieses Gewaltausleben, unter dem Label, wir sind jetzt irgendwie deutsch und rechts, und die sahen dann eben auch so aus, Glatze und diese ganzen Accessoires. Aber ich glaube, das war tatsächlich in der Vorwendezeit ähnlich, wie es vielleicht jetzt auch bei jüngeren Nazis ist oder sowas, dass das eher so ihre Doofheit, ihre versuchen, Konflikte mit Gewalt auszudrücken, dann so eine Hülle kriegt. So, und das war, glaube ich, stimmt für den meisten Teil oder für die meisten in der Vorwendezeit. Es gab organisierte Nazi-Strukturen, aber das waren, glaube ich, andere. Das waren in der DDR eher so die Alten oder die sich im Kollektiv irgendwie einen Wimpel gebastelt haben. Gibt es ja jetzt alles so Stasi-Berichte, was dann auch noch alles passiert ist. Ich würde sagen, in der Jugendszene, zumindest hier in der Region, waren es eher so Leute, denen das irgendwie gepasst hat, weil sie sowieso gewalttätig waren. Das hat sich dann aber durch massives Mittun der Marc hat es immer so schön, die staatlichen Behörden oder eben das Wegsehen der staatlichen Behörden, auch des Jugendamtes, da kann ich ein Zitat dann vielleicht mal kurz vorlesen aus dem Zeitungsbericht von damals, derart geändert, dass es wirklich organisierte Strukturen gab, die eben auch durch massive Fehler, glaube ich, in der Politik oder im Umgang mit ihnen tatsächlich stärker wurden und organisierter wurden. Und das, was Marc auch erwähnt hat, ich glaube wirklich, wenn es diese organisierte Gegenwehr von linken Gruppen und Antifas damals nicht gegeben hätte, dann hätte es eben nicht nur in Magdeburg tote Punks gegeben, sondern auch in Halle. Das klingt ein bisschen kühn, das ist mir bewusst, aber ich glaube tatsächlich, dass die Gegenwehr damals Todesopfer verhindert hat. Zumindest, wir haben hier in Halle auch welche, also insofern ist das alles, muss man das alles relativieren, aber ich glaube, das war damals wichtig, weil es wirklich für so einen Zeitraum anderthalb, zwei Jahre niemand sonst gab, der diesen organisierten Nazi-Strukturen was entgegengesetzt hat.
Jetzt sind schon vorhin zwei Stichpunkte gefallen. Zum einen, es gab ein besetztes Haus, von Neonazis besetztes Haus im Süden von Neustadt und akzeptierte Jugendarbeit. Wie sah das konkret in Halle-Neustadt aus? Wie kam es überhaupt dazu, dass sie ein Haus besetzt hatten?
Das Vorbild war ganz klar Berlin. Es gab da in Lichtenberg die Weitlingstraße damals ein Haus, was ich eben auch einfach zu einem Zentrum der Organisierung, genau das, was ich hier gerade beschrieben habe, das war in Berlin natürlich noch mal ein bisschen anders, weil der Einfluss gerade aus West-Berlin und sowieso in Berlin war die Szene größer und hatte mehr Zugänge auch zu Informationen aus dem Westen. Das heißt, die war, glaube ich, gerade in Berlin auch in der Vorwendezeit schon radikaler und organisierter. Und trotzdem gab es in der Nachwendezeit einen Organisierungsschub, der so massiv war. Man muss das ja auch immer in Verbindung setzen zu dem, was Marc auch kurz beschrieben hat, dieser nationale Taumel, der eingesetzt hat. Und hier im Osten eben auch parallel dazu lief ja sozusagen eine Unmöglichkeit, über linke Alternativen überhaupt noch nachdenken zu dürfen. Und das fand ja überall statt. Und in Berlin gab es die Weitlingstraße, die einfach wirklich ein Organisationszentrum war. Und die war natürlich auch das Vorbild für das, was hier in Halle passiert ist. Kurioserweise im Südpark, der ja auch jetzt, sagen wir mal, eher so Teil des Problems ist oder ein größerer Teil des Problems in Neustadt. Und wie die darauf gekommen sind, das Haus zu besetzen, das kann ich nicht sagen, da war ich nicht dabei. Aber ich glaube, es war ganz klar, sie haben sich als Teil einer organisierten Struktur DDR-weit gesehen oder ostweit. Und es lag irgendwie nahe, sowas zu machen, weil es diese rechtsfreien Räume gab, ganz klar. Und das Spannende ist, dass Nazis das versucht haben, das gab es offensichtlich auch woanders. Das, wie der Umgang war, also mit, was ich schon gesagt habe, Stadt und Jugendamt, das ist, glaube ich, das Spezielle. Das Jugendamt hat damals so gut wie überhaupt nicht auf Kritik reagiert und haben sogar, das gibt so eine Geschichte, die diesen Irrsinn, glaube ich, auf den Punkt bringt, dieses Jetzt das Peißnitzhaus, was jetzt Peißnitzhaus heißt, hieß damals, also in der Vorwendezeit, Pionierhaus. Da waren sozusagen, man konnte dort Arbeitsgemeinschaften machen und so weiter. In meiner frühen Kindheit standen da noch Panzer vor der Tür, auf die man rumklettern konnte, zum Thema Militarismus in der DDR und so. Und das ist damals gerade aufgelöst worden, sozusagen aus dem Nichts. Es ist in nichts zerfallen. Und es gibt so eine Geschichte, dass dort eben auch, ja, in der DDR war ja vormilitärische Ausbildung ganz wichtig und es sind dort Luftgewehre irgendwie zu vergeben gewesen und das Jugendamt hat sich damals darum gekümmert, dass die in die Kampfstraße kommen, weil dann die Kameraden dort damit schießen. Sind ja nur Luftgewehre und sie tun ja niemandem was damit. Und wie gesagt, vielleicht bringt es so ein kurzes, ich muss mal gucken, wir haben nicht so viel Zeit, ist mir bewusst, aber es gibt einen Bericht in der MZ von damals, den ich gefunden habe oder im Archiv habe, unter dem Titel Rechtsradikale und Polizei bald gemeinsam auf Streife. Da ging es genau um die Situation im Umfeld der Kampfstraße und es fängt eben ganz kurz an, ich muss zwei Sachen vorlesen, um das klar zu machen. Samstagabend, das von rechten Jugendlichen besetzte Haus in der Kampfstraße in Passendorf ist in Verteidigungszustand versetzt. Posten patrouillieren an der Straßeneinfahrt. Schwarz uniformierte Jugendliche erhalten Befehle, besetzen Beobachtungsposten, sichern den Eingang. Alles geht militärisch zu. Schreckschusswaffen, Baseballschläger und Eisenknüppel zeugen davon, dass man sich auf Kampf eingestellt hat. Kürze ich mal ab und der Artikel endet mit Ingrid Hanft. Streetworkerin des Hallischen Jugendamtes bestätigte den guten Kontakt der Leute von der Kammstraße zum Polizeirevier Neustadt. Warum sollte die Polizei mit Druck reagieren, wenn es dort ruhig ist? Fragezeichen. Dadurch würde es nur zu unkontrollierbaren Ausschreitungen kommen, versuchte sie das loyale Verhalten der Staatsmacht zu rechtfertigen. Sie steht nicht hinter den politischen Idealen der Jugendlichen, ist aber froh, dass sie von der Straße weg sind. Wir haben jedenfalls schon erreicht, dass sich die fast 100 Jugendlichen, die sich hier aufhalten, nicht mehr an Szenekriegen und Fußballschlachten beteiligen. Dies sollte nicht durch Kurzschlussreaktionen kaputt gemacht werden. Hoffentlich nicht nur ein frommer Wunsch. Endet der Artikel. Das zeigt diesen unglaublich, also der wirklich an Naivität nicht zu überbietende Umgang mit organisierten Strukturen, die gerade dabei sind, sich zu festigen. Also ungefähr 100 Leute, das ist tatsächlich so, haben sich dort regelmäßig getroffen, wurden von einem Thomas Hanke, dem selbsternannten Führer damals, sozusagen Militär und mit einem militärischen Drill darum koordiniert, was auch einer der Gründe war dafür, dass es nicht allzu lange gehalten hat. Und so und sozusagen unter Beobachtung des Jugendamtes konnten sie dort ihre Strukturen aufbauen. So. Und ich glaube tatsächlich, wenn es da, also es gab dann Angriffe von Linken, es gab vor allem ein ganz, ganz wichtiger Kristallisationspunkt, den es gab am 9. November 91 dann, gab es damals eine Demo in Halle Neustadt, interessanterweise zum, zum Tag der Pogrome. Das hat damals auch niemanden interessiert. Und die Nazis hatten, weil sie ziemlich einen Aufwind hatten oder sich fühlten, angekündigt, dass da 3.000, 4.000 Leute kommen und dass sie sozusagen die Stadt klären, weil es gab damals in der Altstadt schon eher eine Dominanz von Linken. Die Kellnerstraße gab es damals schon, also den Vorgänger der Ludwigstraße. Da gibt es eine ganze Menge Geschichten drumherum noch. Und zu dieser Demo sah es dann im Prinzip, um das mal abzukürzen, so aus, dass linke Gruppen damals relativ schnell organisiert hatten, ungefähr 2000 linke Antifas da waren und 300 Nazis ungefähr. Also es waren, die Zahlen gingen deutlich auseinander von ihren Vorstellungen. Interessanterweise aber die gesamte deutschsprachige Spitze, also auch Küssel aus Österreich war damals da, David Irving, dieser selbsternannte Historiker aus England und so. Also es waren wirklich alle da, das Fußvolk fehlte so ein bisschen und kurioserweise gab es da noch eine Pressekonferenz oder was man damals für sowas hielt in der Kammstraße. Das heißt, es hat sich auch nochmal bewiesen, wie klar diese Straße ein Ort bundesweiter Nazi-Organisation ist. Und es gab auch danach nochmal Diskussionen mit dem Jugendamt. Die haben dann gesagt, okay, wir fragen die, ob sie jetzt weiter mit uns zusammenarbeiten wollen oder Teil der Strukturen, der Nazi-Strukturen sein wollen. Sie haben gesagt, sie wollen mit uns weiterarbeiten. Deshalb dann war es erledigt. Also das heißt, auch danach, auch wo offensichtlich war, was das für eine Rolle spielt, wurde sozusagen von Seiten der Stadt nichts unternommen. Es ging nicht. Wichtig ist aber, dass diese Demo, ich glaube auch diese Zahlen und Angriffe, die es dann im Umfeld gab und sowas alles, dazu geführt haben, dass die organisierten Nazis in der Kammstraße begriffen haben, dass sie in Halle eben nicht so leichtes Spiel haben. Das hat dann nicht mehr allzu lange gedauert. Ich glaube, dann im Frühjahr 92 war das Haus dann abgebrannt und nicht mehr bewohnbar durch verschiedene Sachen, die da im Umfeld passiert sind. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass zum Beispiel, es gibt eben einen wirklich immer noch sehenswerten Film von 91, Der Stau, der im Prinzip die Nazi-Szene im Umfeld der Kampfstraße porträtiert. Es gibt spannenderweise, ich habe das noch auf VHS in schlechter Qualität, zwei Dokumentationen, die die Szene, Nazi-Szene aus Halle-Neustadt damals zeigen, wo man eben auch sieht, wie klar das gewaltdominiert ist und so weiter. Also Gewalt hat zu der Zeit eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt von Nazis, aber, muss man eben sagen, das hat Marc ja schon angedeutet, aber eben auch in der Zurückdrängung der Auseinandersetzung mit ihnen.
Also wir sehen einen Organisierungsschub von Neonazis in der Wendezeit und sozusagen die Faktoren sind halt ja sozusagen diese nationalistische Stimmung, der nationalistische Taumel der Wendejahre und auch diese rassistische Stimmung, die es ja gab, und du hattest jetzt genannt die akzeptierende Jugendarbeit als ein wesentlicher Faktor dieses Organisierungsschubs, und dann hast du aber sozusagen auch noch was genannt, was da glaube ich auch mit reinspielt, nämlich, dass dann aus dem Westen ja auch eine Unterstützung kam. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer sagen, inwiefern, was für Beziehungen gab es denn dann und von wem ging das auch aus, sozusagen diese Vernetzung der Neonazis dann auch im Westen?
Ja, die gingen von beiden Seiten aus, logischerweise. Das ist auch nochmal spannend, da könnte man auch stundenlang drüber reden. Ich habe in den Jahren später häufig mit linken westdeutschen Gruppen gesprochen und habe gefragt, warum wart ihr damals nicht da? Also hier war für 2 Jahre ungefähr alles möglich. Man hätte ja ganze Straßenzüge besetzen können und die auch halten können, sozusagen. Und die haben gesagt, na wieso, für uns war das ein anderes Land. Das klang damals komisch, ist aber in der Logik erstens richtig und auch nachvollziehbar, weil die gesagt haben, na wieso, für uns war die deutsche Teilung Resultat der NS-Zeit, des Krieges, und deshalb war die für uns auch völlig klar. Der Fokus aus dem Osten in Westen war immer ein ganz anderer, der Blick war ein ganz anderer, und deshalb war der Mauerfall oder die Wendezeit oder wie auch immer für uns auch was ganz anderes, auch wenn wir es nicht wollten, wenn wir zum Beispiel demonstriert haben gegen Wiedervereinigung und so, haben wir natürlich sehr viel stärker davon profitiert, oder der Blick in den Westen oder eben auch zu organisierten Strukturen im Westen war natürlich, also auch linken Strukturen, war viel klarer. Für die Nazis war das natürlich eine ganz andere Perspektive, für diesen Traum in Erfüllung gegangen, den sie schon selbst schon längst ad acta gelegt hatten. Also die Wiedervereinigung war in Anführungsstrichen für jeden Rechten von konservativ bis Neonazi ein Traum. Und deshalb haben die auch wahnsinnig schnell reagiert. Die waren tatsächlich bei den Montagsdemos in Leipzig zum Beispiel sehr, sehr schnell massiv da und haben da Propaganda verteilt, haben, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube im Dezember 89 schon in Leipzig den ersten Verband der Reps gegründet und so. Und es war damals relativ egal, wer der Erste ist. Wer da ist, der fasst sozusagen die organisierten Strukturen ab. Und das spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, es gab diesen, wird immer so ein bisschen, also es gibt den nicht wirklich schriftlich, aber es gab so einen Aufbauplan Ost aus den Strukturen um Michael Kühn, der damals sozusagen die GDNF, also Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, ins Leben gerufen hatte. Und für die war ganz klar, das, was da im Osten passiert, ist eine Chance, die dürfen sie sich nicht nehmen lassen. Um das ein bisschen abzukürzen, sie waren dann selber ein bisschen enttäuscht, weil es alles im Osten noch chaotischer war, als sie sich vorgestellt haben. Also einerseits hatten sie massiven Zulauf, andererseits hatten sie aber auch wieder Probleme. Und das ist vielleicht auch das, was in Neustadt teilweise passiert ist. Die Nazis hier waren einfach undisziplinierter, weil sie im Prinzip, glaube ich, im Kern, da kommen wir vielleicht auf das zurück, nur eine kurze Zeit hatten, um sich zu ideologisieren, während Nazis, die im Westen über Jahrzehnte Aufbauarbeit gemacht haben, natürlich erst ideologisch geschult waren und dann aktivistisch wurden. Und ich glaube, hier war es andersrum. Deshalb hat das mit den Strukturen auch nicht so super gepasst oder funktioniert. Andererseits gibt es diese Nazi-Subkultur oder rassistische rechte Subkultur nun wirklich flächendeckend im Osten, und das hat unglaublich viel mit der Zeit und mit den falschen oder fehlenden Reaktionen von Jugendamt und so weiter zu tun. Aber der Kontakt wurde ganz klar von beiden Seiten hergestellt. Das ist offensichtlich. Es gibt zum Beispiel so eine Art Lexikon der Rechten aus den, ich glaube, Mitte der 90er Jahre. Und da ist zum Beispiel in der Neuauflage, ist er dann rausgenommen worden, ist Thomas Hanke zum Beispiel drin. Und es gibt ein Zitat von einem damaligen Naziführer aus München, der dann später auch ausgestiegen ist, der sagt, ich mache einen richtigen Menschen aus dem, ich liefere dem Bücher und Material, alles, was er braucht, um dann sozusagen hier vor Ort Strukturen aufzubauen. Das war so das Ziel. Und ich glaube, das, was da rauskommt, ist eben auch schon wieder ein Stück weit Teil des Problems. Die haben die wirklich so als Masse gesehen und sie sind die Ideologen aus dem Westen und hier ist das Fußvolk. Das hat, wie gesagt, eine Zeit lang funktioniert, im Kern dann aber oft doch nicht. So. Aber das muss man sozusagen, man muss sich diesen Unterschied, warum haben Rechte so schnell massiv hier ideologisch eingewirkt, hat was mit den unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Prozess zu tun.
Du hattest vorhin schon den Film von Thomas Heise angesprochen. Staude ist nicht nur 92, 91 porträtierte die Neonazi-Szene, sondern es gibt auch eine Fortsetzung davon. Ich glaube, 3 Filme sind es insgesamt.
3 oder 4 sogar mittlerweile.
Da sieht man dann die Verbürgerlichung, das Zurückziehen in Kleinfamilie der Neonazi-Szene. Wie ging es denn dann weiter? Vielleicht auch gibt es Kontinuitäten zur heutigen Auseinandersetzung?
Ja, die gibt es natürlich. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Das, was damals entstanden ist, so dieser, also ich würde sagen, die DDR hat viel dafür getan, dass es diesen Nährboden, um mal diesen Begriff zu benutzen, für rassistisches und rechtes Denken, dass es den gibt. Das war sozusagen klar, weil ja auch oft jetzt die Frage ist, wo kam das eigentlich so plötzlich her? Und sagen wir mal so, stalinistische Leute sagen immer, das kam alles aus dem Westen, wir hatten damit nichts zu tun, wir waren ja antifaschistisch. Und die Konservativen sagen, nee, das war alles in der DDR. Und wie es oft so ist, die Wahrheit liegt dazwischen. Also wie gesagt, der Nährboden war da durch eine militaristische, preußische, deutschtümelnde Politik, die sich zwar antifaschistisch genannt hatte, aber in der Praxis damit sehr, sehr wenig zu tun hatte, in ganz vielen Details. Und dann gab es eben genau diesen nationalistischen Taumel, der natürlich hauptsächlich von sozusagen aus dem Umfeld der CDU eben auch angeheizt wurde und natürlich von vielen auch selbsternannten Bürgerrechtlern hier sehr schnell übernommen wurde. Das heißt, es gab wirklich flächendeckend so eine Stimmung, wo, ich versuche es jetzt mal zu pointieren, Marx ein größerer Verbrecher war als Hitler. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das hätten wahrscheinlich viele zu der Zeit unterschrieben. Und das ist sozusagen die Stimmung, in der sich das alles entwickelt hat. Es gab dann eben verschiedene Entwicklungen, eben auch Halle war so ein bisschen ein Spezialfall, tatsächlich verglichen so mit ähnlich großen Städten im Osten. Also wenn man sich Magdeburg anguckt, da hatten es organisierte Strukturen leichter. Ich glaube eben, dass es deshalb auch nicht Zufall ist, dass dort es mehrere Todesopfer rechter Gewalt gab. Und es gibt so eine schöne Szene zum Beispiel im Stau, wo eben einer der Protagonisten, übrigens einer der ganz wenigen, der von damals immer noch jeden Organisierungsversuch von Nazis mitmacht, Falko Pick, sagt, ja, wir haben ja hier in Halle, ist es nicht so leicht, wir werden immer von den Linken verhauen und deshalb müssen wir uns wehren und so. Und das ist so ein Stück weit auch der Weg. Also einerseits gab es tatsächlich, die Strukturen lösten sich in der organisierten Form auf. Es gab trotzdem immer wieder Versuche. Es gab dann um die Ende der 90er, gab es dann einen Haufen, der nannte sich Weiße Offensive in Halle. Und es gab dann, auch die NPD spielte immer eine Rolle. Es gab dann ja so das Umfeld von unserem Montagsfriedensheini Sven Liebig, der dann ja auch eine ganze Zeit lang aktiv war, einen der größten Versender aufgebaut hat in der Zwischenzeit in Halle. In Halle-Neustadt selber hat sich das alles ein Stück weit aus meiner Sicht beruhigt und es hatte sicher was damit zu tun, dass ich hier in den 90er Jahren einfach einen Wandel eingesetzt hat. Wenn ich mittlerweile durch Neustadt fahre, dann sehe ich, das ist der Stadtteil in Halle, der den höchsten Migrantinnenanteil hat. Das ist offensichtlich. Und es gab tatsächlich dann in der Zeit Jugendclubs, die ein Problem mit Nazis hatten. Und bis dann irgendwie Leute sich mal versucht haben, drum zu kümmern, ist das schon gekippt. Dann hatten sie plötzlich Probleme mit zum Beispiel kurdischen Kids oder so. Das heißt nicht, dass das unbedingt immer angenehmer war, aber es hat sich ganz offensichtlich ein Wandel gezeigt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man dann später guckt, also jetzt auch aktuell, mal abgesehen vom Südpark, liegen die Probleme ja eher in der Silberhöhe. Dort haben wir nun seit ein paar Jahren mit einer organisierten Nazi-Struktur zu tun. Und ich glaube, dass Halle-Neustadt tatsächlich eine andere Identität hat, auch wenn ich das, es spielt eine Rolle, glaube ich, weil es hier viele Leute gibt, die sagen, nö, Halle-Neustadt ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und es wirkt tatsächlich wie eine gewachsene Struktur, was man von der Silberhöhe, glaube ich, wirklich nur sehr rudimentär sagen kann. Und insofern hat sich alles, vielleicht ein Stück weit normalisiert. Ich glaube, dass das, was es in den 90er Jahren hier gab, war ein Zusammenkommen von ganz vielen ungünstigen Sachen, die dann dazu geführt haben, dass es hier so eine massive Nazi-Präsenz gab. Und das hat sich dann relativiert. Allerdings haben wir jetzt auch die Probleme im Südpark, gerade im letzten Jahr relativ massiv. Und es ist vielleicht auch ganz spannend, wir haben mal versucht, so ein Stück weit die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl zu analysieren. Und da gibt es eben kurioserweise auch im Südpark ein Wahllokal, in dem, ich habe es mal ausgerechnet, 53% für rechte und rechtsextreme Parteien gestimmt haben. Also die AfD hatte da über 40%, die NPD noch 9% und selbst die Rechte, die sonst überall abgekackt hat, 2% oder so. Das heißt, die Probleme sind natürlich nicht weg. Sie sind, glaube ich, nicht mehr ganz so offensichtlich, auch weil es natürlich mittlerweile einen anderen Umgang von staatlichen Stellen, von Medien. Ich glaube, so einen Bericht in der MZ würde es jetzt nicht mehr geben, sondern es gibt einen ganz anderen kritischen Blick, einen anderen Umgang damit. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, also verschiedene Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Und dann gehört vielleicht auch dazu, dass es dann nach dieser Zeit, die ich gerade beschrieben habe, ab Mitte der 90er Jahre eben auch eine Welle von Verboten rechter Organisationen gab. Könnte man jetzt kritisch sagen, kurz nachdem das Asylrecht abgeschafft wurde, haben sie dann sozusagen, waren sie nicht mehr so wichtig und konnten deshalb irgendwie in der, verboten werden. Es gab dann eine relative Ruhephase zwischen Mitte bis Ende der 90er Jahre. Dann gab es wieder eine Renaissance auch der Szene. Das heißt, das würde ich jetzt eben auch sagen, als jemand, der sich sehr lange und intensiv damit beschäftigt, diese Szenen bewegen sich in Wellenformationen. Das heißt, wenn es gerade besonders ruhig ist, sollte man nicht davon ausgehen, dass das für immer so bleibt, sondern es gibt immer wieder Organisationsversuche. Da sind wir jetzt natürlich gerade an dem Punkt, jetzt nicht speziell für Neustadt, aber wenn man sich das Land an sich anguckt oder Halle, dann sind wir gerade eher an so einem Punkt, wo es wieder stärkere Versuche gibt, sich zu vernetzen, öffentlich aktiv zu werden von Rechten und Neonazis. Und deshalb wird die Auseinandersetzung auch in der Zukunft noch bleiben.